Ja, wir sind ja da ausgestiegen. Das war schon sehr einschneidend. Ja, Waisenhausstraße, stimmt. Waisenhausstraße.
Bettina Heckert kehrt zum ersten Mal zurück an den Ort, an dem sie vor 38 Jahren ihr Kind abgeben musste.
Über die Straße drüber, ein Stück weiter, und da, wo das andere beige Haus ist, da geht man rein. Man kann aber auch von der anderen Seite reingehen. Das ist wie wenn ich gestern da gewesen wäre.
Wirklich?
Ja, so präsent.
1979, an einem sonnigen Wintertag, steigt sie genau hier aus der Straßenbahn. In der einen Hand eine beige Reisetasche, in der anderen ein Kofferradio von Siemens mit Kassettendeck. Sie trägt einen dunkelblauen Strickpullover von ihrem Vater. Er ist weit, weit genug, damit man den Bauch darunter nicht sieht. Ihre Mutter liefert sie hier ab, beim Mütterheim der Frauenklinik Taxisstraße in München.
Also Krankenhaus ist sowieso nicht so meins, aber das ist so eher unangenehm. Schlechte Erinnerung.
Das ist die Radio-Doku. Heute mit dem ersten Teil der Serie Die gefallenen Mädchen von Nadine A. und Christiane Havranek. In diesem Dreiteiler erzählen wir die Geschichte der sogenannten Mütterheime oder Entbindungsheime. Das waren Einrichtungen, in denen ledige oder minderjährige Frauen heimlich ihr Kind zur Welt bringen konnten und dann häufig abgeben mussten. Und wir gehen einem schrecklichen Verdacht nach, dass sich Heimbetreiber an der Not der Frauen bereichert haben.
Babyhändlerin, richtige Babyhändlerin ist die für mich gewesen, ne? Die Hexe, die... Oh.
Ist das der dritte?
Ja.
Ja.
Dritter Stock, Taxisklinik. Bettina Heckert geht den gleichen Gang hinunter wie damals mit 19. Normalerweise wirkt Bettina Heckert stark, kontrolliert, selbstbewusst. Sie sieht viel jünger aus als 58 und ist immer perfekt frisiert und gekleidet.
Da bin ich nämlich von da hinten immer hochgekommen. Oder irgendwo ist der Durchgang. Genau, das ist dieser hässliche Boden.
An den Boden können Sie sich noch erinnern?
Was ist das? Muss ich ja putzen, der Linoleum.
Mit dabei ist Schwester Anni, eine Frau mit leuchtend blauen Augen, die ständig lächelt, als wäre das hier einfach nur ein netter Ausflug an ihren ehemaligen Arbeitsplatz. Sie ist 86 Jahre alt und Hebamme. Vor dem Speisesaal für die Rotkreuzschwestern bleibt sie stehen.
Also haben Sie mitgearbeitet, oder? Ein bisschen.
Haben wir alleine gekocht.
Ehrlich, wie das Kind da war.
Vorher schon, und dann, wie das Kind da war, habe ich den Erlag gemacht.
Ein halbes Jahr lang war Bettina Heckert insgesamt in dem Münchner Mütterheim, vor und nach der Geburt. Während dieser Zeit musste sie im Haus mitarbeiten, Speisesaal schrubben. Das war auch in anderen Entbindungsheimen so. Bettina Heckert rümpft die Nase, schüttelt den Kopf. Der Geruch.
Es riecht ja nicht nur nach Krankenhaus, das ist ja so eine Mischung,
aber hier
oder?
Riecht doch nicht nach Krankenhaus.
Nee, aber es ist so eine Mischung so mit Babypuder oder verschiedene Sachen, die man da so in der Nase hat. Weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt auf die Schnelle gar nicht so sortieren. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert.
Hier hat Bettina Heckert ihren Sohn zur Welt gebracht. Am 22. Januar 1980. Nur einmal hat sie ihn schreien hören. Sie hat ihn zur Adoption freigegeben, weil sie sich dazu gezwungen fühlte. Von ihrer eigenen Mutter, die sie damals massiv unter Druck setzt. Von einer Gesellschaft, in der ledige Mütter bis in die 80er Jahre hinein verachtet werden. Und die Mitarbeiterinnen im Mütterheim? Die Rotkreuzschwestern, sagt Bettina Heckert, haben sie damals spüren lassen, dass sie gesellschaftlicher Abschaum war. Ein gefallenes Mädchen, das kein Zuhause mehr hat, weil die konservativen Eltern sie verstoßen haben.
Für mich war das ein Horror immer mit diesen Schwestern, weil...
Waren sie ein bisschen ekelhaft?
Ja, furchtbar.
Ja.
Ich bin ein junges Mädel gewesen, ich war 19.
Im Garten der Klinik. Bettina Heckert zeigt auf ein Haus mit rotem Dach gegenüber des Krankenhauses. Damals war dort das Mütterheim. Heute wohnen hier Krankenschwestern.
Ich habe da nicht hingeschaut, ich habe das Zimmer gehabt. das vorletzte, also das, die erste Reihe in der Mitte. Und habe genau auf das blaue Zimmer geschaut.
Aha, blaue Zimmer?
Ja, für die Babys, wo die Gelbsucht hatten oder so.
Ach, da rüber geschaut?
Ich habe praktisch rüber geschaut auf die Säuglingsding.
War das schwer für Sie?
Ja, war brutal. Und dann habe ich auch noch ein halbes Jahr da noch gewohnt, weil ich da gearbeitet habe. Und das war schon...
Aha, ein bisschen schmerzlich, gell?
Ja, deswegen glaube ich, habe ich mal einen Hamster zugelegt. Weil ich habe ein bisschen Leben braucht, ne?
Entbindungsheime, gefallene Mädchen, Frauen, die ihre letzten Schwangerschaftsmonate in einem Heim verbringen, versteckt vor den Augen der Öffentlichkeit. Das klingt wie eine Erzählung aus einer längst vergangenen Zeit und ist doch immer noch lebendig. In den Kindern, die inzwischen 30, 40, 50 Jahre oder älter sind, die irgendwo in Deutschland oder in den USA leben. Und in den Frauen, die ein Kind zur Welt brachten und gezwungen waren, es fortzugeben. Doch viele dieser Frauen schweigen ein Leben lang, weil sie sich bis heute schämen. Deshalb ist die Geschichte der Entbindungsheime beinahe unsichtbar. Und das, obwohl die bayerischen Heimverzeichnisse der 1940er bis 70er Jahre insgesamt 27 solche Entbindungsheime auflisten.
Derzeit haben wir ein ungeplant außerordentlich hohes Anrufvolumen mit entsprechenden Wartezeiten. Wir bemühen uns, Sie so schnell wie möglich mit einem freien Mitarbeiter zu verbinden und bitten um Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Wir wollen diese Frauen kennenlernen. Die, zu denen man damals gefallene Mädchen gesagt hat. Warum mussten sie als sogenannte Hausschwangere in diese Heime gehen? Wie geht es ihnen heute damit, dass sie ihre eigenen Kinder weggegeben haben?
Hallo, hier ist Christiane Havranek. Ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk und ich bin auf der Suche nach Zeitzeugen.
Wir schalten eine Anzeige in den Regionalausgaben des Münchner Merkur und in der TZ, in der Rubrik Hallo, bitte melden.
Okay, gut, mache ich. Tschüss.
Wir schreiben. Für eine Recherche über Säuglingsheime und Adoptionen sind wir auf der Suche nach Zeitzeugen. Etwa Frauen, die als Hausschwangere in solchen Heimen eine Zeit lang gelebt haben oder Menschen, die dort gearbeitet haben. Sowie Frauen, die ihr Kind dort zur Adoption freigeben mussten. Es gab spezielle Mutter-Kind-Einrichtungen. Einige Heime hießen auch Haus für gefallene Mädchen oder Magdalenenhäuser.
Also sie hatte, wie ich dann ankam, hat sie erstmal meine Personalien auf.
Schon nach wenigen Tagen meldet sich eine ältere Dame. Sie klingt ganz aufgeregt. Sie sei damals an eine richtige Hexe geraten, an eine Babyhändlerin, 1970 in einem Entbindungsheim in München. Obwohl sie doch von Anfang an gesagt habe, nein, sie will keine Adoption, sie will das Kind behalten.
Und wie dann der Tag immer näher kam, dann fing sie dann schon an. Was wollen Sie denn mit dem Kind? Sie wissen doch sowieso nicht, wohin damit und bla 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 und so weiter und so fort. Und dann hatte ich... Ja, wollen Sie was fragen?
Ja, ich würde Sie total gerne mal treffen, dass Sie vielleicht Ihre Geschichte mir erzählen, weil das wäre ja viel besser persönlich, oder?
Genau,
wäre das möglich?
Das ist ein bisschen lang, die Geschichte.
Nur eine kurze Frage noch. Es war ja dann quasi wie eine Zwangsadoption, oder? Kann man
ja,
sagen.
Ja, genau. Der hat mich richtig gedrängt. Entweder Sie geben das Kind zur Adoption oder ich verlange von Ihnen die gesamten Entbindungskosten von 3.000 und noch was. Und das war 1970. Ich hatte gerade Sozialhilfe von 450 D-Mark.
Ursula Drender heißt die Frau. Sie sagt, wir könnten sie gerne besuchen. Aber momentan ist es eher schwierig. Der Pflegedienst kommt ja jeden Tag. Vielleicht in 2 Wochen? Andere Frauen rufen an. Aber meistens führen ihre Erzählungen nicht weiter. Eine Frau um die 30 erzählt, ihre Großmutter sei in einem solchen Heim für gefallene Mädchen gewesen. Aber sie rede einfach nicht darüber. Dann ruft ein älterer Herr an, gibt sich geheimnisvoll. Er habe einige Informationen, die uns sicher interessieren werden. Am Ende erzählt er uns eine ganz andere Geschichte über die Zustände in einem Obdachlosenheim. Wir fahren nach Pähl im Alpenvorland. In der Gegend gab es im Umkreis von 8 Kilometern gleich 2 Entbindungsheime. Und hier hat der Verein Freundeskreis Ortsgeschichte ein Heft herausgebracht über die Fürstin Marie Ilka von Wrede. Die hatte 1937 ein Entbindungsheim im Ort eröffnet.
Das ist ein bisschen dunkel da, weil im Archiv dunkel sein muss.
Genau.
Leonhard Bartel, der erste Vorsitzende des Vereins, schließt das ehemalige Schulgebäude auf.
Das ist ein ersten Raum da. Da werden die Asylanten betreut. Und im zweiten Raum haben wir und oben sind Musiker und Trommler als Proberaum.
Leonhard Bartel zeigt Fotos der Hebamme von Wrede in schwarzer Schwesterntracht. Für die Menschen im Ort gilt sie bis heute als Retterin der gefallenen Mädchen.
Naja, weil es daheim eine bessere Gesellschaft da, die Verwandtschaft oder was, nicht wissen hat dürfen, dass sie da ledig schwanger worden sind. Und dann sind sie halt da im PL versteckt worden.
Bis in die 1970er Jahre gab es das Entbindungsheim. Viele Kinder, die dort geboren und zurückgelassen wurden, wurden adoptiert. Nach ganz Deutschland, aber auch in die USA. Manche kehren auch heute noch nach Pell zurück.
Da ist ein Taxi vollgefahren, der ist also von München vom Bahnhof gekommen und hat da einen riesenlatten Motorring gehabt. Der hat aber nicht Deutsch können, aber der Taxifahrer hat er übersetzen können. Und der hat da den Ort gesucht, wo er geboren ist. War Amerikaner. Und dann habe ich aber auch noch gesagt, wenn es ihn interessiert, dann muss er halt reingehen. Das wollte er nicht wissen. Er wollte bloß sehen, wo er geboren ist. Und dann sind sie wieder abgedüst.
Neben der Sparkasse, gegenüber von der Landgaststätte Alte Post zu Pell, liegt das ehemalige Entbindungsheim. Das Anwesen ist dicht bewachsen mit hohen Bäumen und einem Rasen, der schon länger nicht mehr gemäht wurde. Wo früher das Entbindungsheim war, ist heute ein Geschäft. Es gibt Naturkosmetik, Deko, Kerzen.
Hallo.
Hallo, grüß Gott. Hier machen wir Recherche zu dem Säuglingsheim, was hier mal war. Deshalb wollten wir Sie fragen, ob Sie dazu irgendwas vielleicht wissen oder ob es mal Zeitzeugen gab, die hier vorbeigekommen sind.
Oft, hier kommen oft Zeitzeugen vorbei.
Ja?
Ja.
Die kommen halt her und suchen im Grunde genommen ihre Wurzeln. Und viele denken ja, sie sind im Schloss selber geboren. Ja, aber das untere Schloss war nicht das Geburtshaus, sondern hier war das Geburtshaus. Hier war der Kuhstall, das sieht man hier, sind noch die. Da ist noch der Futtertrog drunter. Und da gibt es noch ein kleines Zimmer, das war wohl das Wöchnerinnenzimmer.
Aber die dann kommen und fragen, das sind vor allen Dingen Kinder, die hier geboren sind und die sozusagen ihre Wurzeln suchen.
Also viele sind ja dann auch irgendwie abgegeben worden, ne? Und also vor kurzem war eine da, die war dann gleich der Tränen nahe und hat dann auch wirklich geweint. Die weiß auch gar nicht, wer ihr Vater ist. Und die Mutter, das ist auch ganz diffus, das hat sie jahrelang recherchiert. Ich denke, das sind auch Verzweiflungstaten gewesen von den Frauen. Es waren viel Vergewaltigungsopfer dabei. Also die haben ja überhaupt keine Möglichkeit gehabt, das Kind durchzubringen.
Wir lassen unsere Kontaktdaten bei allen Dorfbewohnern, die wir an diesem Tag treffen. Für den Fall, dass wieder Zeitzeugen kommen. Wir hoffen, dadurch Adoptivkinder oder Hausschwangere von damals kennenzulernen. Alle versprechen, sich umzuhören. Aber wir hören nie wieder etwas von den Dorfbewohnern in Pell. In Pell gilt die Heimgründerin bis heute als Wohltäterin. Alle sprechen mit Ehrfurcht von der Fürstin. Irgendwie passt das nicht so recht zu dem, was wir über andere Entbindungsheime gehört haben. Oder zu dem, was uns Ursula Drender am Telefon erzählt hat. Über eine Babyhändlerin, die ihr bei einer Zwangsadoption das Kind weggenommen hat. Auf ein Treffen mit Frau Drender warten wir immer noch. Wir fragen uns, wer hat die Frauen dazu gezwungen, ihr Kind wegzugeben? Darüber hoffen wir mehr zu erfahren von einer Frau, die wir gleich in einem Café in der Nähe des Ammersees treffen werden. Sie hat in den 60er Jahren im Entbindungsheim in Herrsching gearbeitet. Es hieß Warterweil. Geleitet von Gertrud Thyssen, der Witwe des Unternehmers Hans Thyssen. Dort war unsere Gesprächspartnerin, die anonym bleiben möchte, Kinderschwester. Sie erzählt, wie es ablief, wenn ein Kind von neuen Eltern abgeholt wurde.
Passt das jetzt oder wie ist das? Gefällt mir das Kind? Wenn sie dann so ein Jahr sind, dann kann man ja schon sagen, ach, das hat so gestrahlt, das nehme ich mit. Ne? Das andere, das war so ein bisschen traurig immer. Das lasse ich da, das ist ja ein schöner Äpfel, schlechter Äpfel. Ne? Oder wer hat so eine Ausstrahlung, auch bei kleinen Hunden, das ist auch nicht alles gleich. Da sagt man, ach, den nehme ich, den möchte ich haben. Und warum hat man den? Der war am niedlichsten. Oder der hat irgendwas, rübergebracht.
Aber waren es denn mehr Adoptionen in Deutschland oder waren es mehr Auslandsadoptionen?
Wir haben uns da wirklich nicht drum gekümmert, weil das war unser Arbeitsalltag, die Kinder zu versorgen. Und das andere ist Bürosache gewesen und das hat uns einfach nicht interessiert.
Und wir haben aus dem Büro haben die auch keinen Kontakt mehr, oder?
Da gibt es gar keinen mehr. Die letzte ist vor 2 Jahren gestorben.
Und haben die da irgendwas erzählt noch so von ihrer Arbeit da?
Nee. Das war ja auch eine geheime Sache, so eine Adoption. Die durften ja auch nicht drüber reden. Es war ein Respekt vorhanden.
Ah, da war dann auch so eine Art Hierarchie innerhalb von wie war die? Also ganz oben die Frau Tüst?
Ja, und wenn sie aus dem Theater gekommen ist, schwebte sie in die Treppe rauf, ließ ihren Nerzmantel nach hinten fallen und wir haben ihn aufgesammelt. Sie war die Queen. Also jeder hat nur gesagt, die Queen.
Nach dem Gespräch spazieren wir am Ammersee entlang. Sprechen über die Hausschwangeren, die die ehemalige Mitarbeiterin die schlechten Mädchen genannt hat und deren Schwangerschaft eine Schande. Diese jungen Frauen haben in Warterweil in der Küche, der Wäscherei oder auf der Säuglingsstation gearbeitet, mindestens bis zur Entbindung.
Und dann bist du dort schwanger und den ganzen Tag von Babys umgeben. Den ganzen Tag.
Und du kümmerst dich um fremde Babys, ja, nicht um dein eigenes.
Das ist wirklich, das ist Strafe.
Wenn du da dein Kind abgibst und dann dein Leben vielleicht nie wieder siehst.
Bis in die USA wurden Babys aus Oberbayern vermittelt. In der Adoptionsliste des Landratsamtes Starnberg steht, dass 42 Adoptionsverträge mit amerikanischen Staatsbürgern geschlossen wurden. Weitere Unterlagen zu den einzelnen Fällen gibt es dort aber nicht mehr. Und auch die Warterweil-Akten zu den Inlandsadoptionen sind verschwunden. Immer wieder melden sich verzweifelte Adoptierte im Herrschinger Stadtarchiv, die ihre leibliche Mutter finden wollen. Vergeblich. Denn erst seit 2003 gibt es ein Gesetz, dass Adoptionsvermittlungsakten mindestens 60 Jahre aufbewahrt werden müssen. Was vorher mit den Akten geschehen ist, konnten die Heime selbst entscheiden. Mehrere Wochen, nachdem wir die Suchanzeige in den Lokalzeitungen geschaltet haben, kommt eine Nachricht per WhatsApp. Zu Ihrer Annonce könnte ich, Bettina, etwas beitragen. War im Mütterheim in der Taxisstraße, 1980. Es ist die Frau vom Anfang dieser Sendung, die mit uns nach 38 Jahren an den Ort zurückgekehrt ist, an dem sie damals ihr Kind zurücklassen musste. Kurz vor Weihnachten besuchen wir sie in Haar, einem Vorort von München.
Mir gibt es einen Kaffee noch altmodisch.
Ja, das ist doch super.
Das schmeckt eigentlich am besten.
Aha. Bettina Heckert steht am Tresen ihrer kleinen offenen Küche in ihrer blank geputzten Zwei-Zimmer-Wohnung im 12. Stock.
Bitteschön.
Erstmal redet sie nicht viel. Bettina Heckert ist Friseurin. Sie ist es gewohnt, anderen zuzuhören. Und gerade die Zeit im Mütterheim in der Taxisstraße, das ist etwas, worüber sie sonst lieber schweigt. Sie hat schlechte Erfahrungen damit gemacht, davon zu erzählen.
Ich habe es erzählt, sondern so, habe dann aber auch gemerkt, dass das auch immer so ein Makel ist bei manchen Menschen, dass du da eher nicht so gut ankommst. Und dann habe ich es gelassen.
Bettina Heckert zündet sich eine Zigarette an, später noch eine und noch eine. Der Aschenbecher wird voll sein am Ende unseres Gesprächs. Sie erzählt, dass sie schwanger wurde, mit 19. Wie sie lange Zeit niemandem etwas sagte, weil sie sich nicht traute. Wie sie dann mit einer Nierenkolik ins Krankenhaus kam, da war sie schon im 7. Monat. Wie die Ärzte ihre Mutter am Telefon darüber informierten und wie sie dann einen Anruf bekam am Krankenbett. Ihre Mutter.
Also ich kann mich nur noch an diesen Satz erinnern. Da hast du uns ja schön angelogen, das Kind wird zur Adoption freigeben.
Und Sie haben nichts dazu gesagt? Sie hätten mir sagen können, nein?
Ich hätte sagen können, nein, aber ich war in so einem... Wie soll ich sagen? Nicht gedacht, nicht denkungsfähig. Es war natürlich dann zu Hause schrecklich. Ich bin ja in meinem Zimmer geblieben. Meine Eltern haben mir das Essen ans Bett gebracht. Also durfte nicht mehr am Esstisch teilnehmen.
So nach dem Motto, Sie gehören jetzt nicht mehr richtig dazu zur Familie, so solange Sie diese Schande in Anführungszeichen so in sich tragen.
Ja, so ist es. Ich habe auch diese Tragweite gar nicht gewusst, was das bedeutet. Das ist bequemer, das Kind ist dann weg. So wurde das mir ja vermittelt und gut ist es. Und das war dann genau das Gegenteil dann im Nachhinein. Ja.
Ihre Mutter bringt sie mit der Straßenbahn schließlich ins Mütterheim der Taxisklinik, setzt sie am Eingang ab. Bettina Heckert sagt, damals als 19-Jährige sei sie wie in Trance gewesen, hat es über sich ergehen lassen. Wohlgefühlt hat sie sich nur mit zwei anderen Hausschwangeren, Efi und Olga. Olga war bei der Geburt dabei. Ein Junge, fast 3 Kilogramm.
Und habe ihn dann noch schreien hören und dann war das Kind weg. Ne?
Das heißt aber, Sie haben dann Ihr Kind gar nicht gesehen?
Nein, das haben die so gemacht.
Und hätten Sie es gerne gesehen?
Das kann ich nicht sagen. Ich habe mir es oft überlegt. Hätte ich mich dann vielleicht anders entschieden, ne? Wahrscheinlich. Aber die haben das sofort weg. Die eine Schwester, wo ich Kontakt hatte, die hat mir nicht mehr erzählt, was er so angestellt hat beim Wickeln, dass er sie angepieselt hat oder sowas. Das war dann schon schön zu hören. Das hat mir auch gut getan, weil er weiß, das geht ihm gut.
Das heißt also eigentlich ein paar Schritte entfernt, aber für sie trotzdem irgendwie unerreichbar.
So ist es. Genau so ist es. Das war schon eine komische Situation.
Schon kurze Zeit später bereut sie, dass sie sich nicht stärker gewehrt hat. Aber da ist es dann schon zu spät.
Aber Sie haben nie versucht, Kontakt aufzunehmen? Weil man kann doch zum Beispiel beim Jugendamt einen Brief hinterlegen oder so.
Ja, das ist, da habe ich Angst davor. Von der Reaktion. Und ja, von der Ablehnung und so. Dass ich sage, okay, ich lasse das so, wie es ist. Ich will halt auch niemanden rausreißen. Ich bin ja da auch sehr rücksichtsvoll, weil ich das natürlich nachvollziehen kann, wie schwer das ist, auch für die andere Seite. Ne? Und von daher habe ich es jetzt gelassen, bis jetzt.
Bettina Heckert denkt viel nach unserem ersten Gespräch. Tage vergehen, an denen sie niedergeschlagen ist, an denen sie stundenlang die Wohnung putzt und ins Fitnessstudio geht, um sich abzulenken. Und dann wird sie eine Entscheidung treffen. In der nächsten Folge unserer Radio-Doku besuchen wir außerdem Ursula Drender, die Frau, die sagt, ihr sei 1970 in München im Entbindungsheim das Kind weggenommen worden. Unter Zwang. Von einer erpresserischen Hebamme.
Ich habe dann unterschrieben. 5 Tage nach der Geburt. Ja, da ist doch der Hormonhaushalt und alles ist. Und dann diese Notsituation, ne? Babyhändlerin, richtige Babyhändlerin ist die für mich gewesen, ne? Die Hexe, die. Oh.
Das war die Radio-Doku. Mit der ersten Folge unserer 3-teiligen Serie Die gefallenen Mädchen. Natürlich können Sie auch gleich weiterhören in unserem Radio-Doku-Podcast. Alle 3 Teile der Serie Die gefallenen Mädchen finden Sie online unter br.de/podcast.